Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge, heute wieder mal aus der Sparte der Interviews. Heute habe ich ein Gespräch, das ich mit Manuel Reinhardt, dem Geschäftsführer von Ticketpark, führen durfte. Wie das Ganze zustande gekommen ist, woher wir uns eigentlich kennen und alles rundherum ums Thema Ticketing etc. hier speziell in der Schweiz, aber sicherlich auch spannend für ZuhörerInnen und Zuhörer aus Deutschland und Österreich, das Gespräch jetzt zum Anhören. Manu, stell dich doch ganz kurz mal selber vor, bitteschön.
Das mache ich gerne. Ich bin Manuel Reinhardt, ich bin der Geschäftsführer der Ticketpark GmbH. Ich bin im Herzen ein Programmierer und Entwickler, also sehr technisch orientiert und immer unterwegs.
Über den Bereich haben wir uns ja auch vor vielen Jahren kennengelernt, im Netz zumindest kennengelernt, über, ich glaube, Twitter war das, kann das sein?
Ich glaube, wir zwei kennen uns nur über Twitter, oder? Ich glaube, wir haben es noch nie im echten Leben geschafft.
Ich glaube es auch nicht, ja.
Ja, ja.
Wir hatten dann mal irgendwie so eine lustige Idee, ein Projekt zu verwirklichen. Magst du dich noch erinnern an Swappo?
Hieß es Swappo? Swappo, richtig, genau. Da hatten wir mal eine Idee mit einem dritten Kollegen noch an Bord.
Genau.
Es ging da um eine Plattform, wo man Bücher und DVDs und solche Dinge tauschen sollen konnte. Irgendwie ist die im Sand verlaufen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, woran es damals gescheitert ist.
Ich mich auch nicht mehr. Ich glaube aber Zeit war. Wieso?
Zeit hat sicher einen Einfluss gehabt, wie immer.
Genau. Aber eben, du hast erwähnt, du bist von Ticketpark GmbH der Chef. Was ist Ticketpark? Woraus ist Ticketpark entstanden?
Ticketpark ist ein Event-Ticketing-System-Provider. Das heißt, wenn du ein Event-Veranstalter bist, kannst du unser System nutzen, um die ganze Ticketing-Abwicklung zu machen, vom Verkauf über Zincasso zur Einlasslösung und die Weiterverarbeitung der Daten, alles über deine eigenen Kanäle, also über deine Website, mit deinem Logo, mit deinem Namen im Vordergrund. Das ist, was Ticketpark grundsätzlich macht. Und entstanden ist Ticketpark, weil du danach gefragt hast, eigentlich aus der Webagentur, in der ich gearbeitet habe. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich interessant, aber auch ziemlich ausführlich. Soll ich sie dir erzählen?
Auf jeden Fall sehr gerne. Vielleicht, wenn du das noch so zeitlich ein bisschen verschlagen könntest.
Genau. Also, dann begeben wir uns zurück ins Jahr 2009. 2009 war ich Abteilungsleiter der Frappant Web Factory. Ich wollte diese Stelle aber nicht mehr machen, weil sie damals einfach sehr, sehr stressig war und das nicht mehr dem entsprochen hatte, was ich tun wollte. Deshalb habe ich dort gekündigt. Mein damaliger Chef, der hat mir aber gesagt, ich möchte, dass du bleibst. Wir haben darüber gesprochen, ja, in was für eine Rolle, in was für eine Funktion. Und er hat gemeint, das finden wir heraus. Dann habe ich gesagt, okay, aber ich gehe jetzt zuerst mal auf Reise. Dann bin ich mit meiner Frau 10 Monate lang durch Südamerika und durch die USA gereist. Und als ich zurückgekommen bin, war ich wieder da, beim Chef angeklopft und dann hat er gesagt, ist gut, legen wir los, fang an zu arbeiten, finde heraus, was wir machen wollen. Und dann haben wir dort gemeinsam ein Ideenlabor gestartet und haben mit ganz vielen verschiedenen Startup-Ideen, kann man sagen, experimentiert. Beispielsweise haben wir ein Online-Fußballmagazin aufgezogen. Wir haben uns dort so ein bisschen im Bereich Journalismus versucht. Oder wir hatten eine Idee für einen ganz tollen Coiffeur, nur für Männer. Das sollte eine Kette werden über die ganze Schweiz. Da haben wir Dinge analysiert und ausprobiert und uns informiert. Und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, Event-Ticketing ist ein spannender Bereich, damals, vor über 10 Jahren, weil gerade so kleinere Veranstalter, lokale Theaterlokale, für die gab's keine wirklich schlaue Lösung.
Man muss vielleicht dazu sagen, um auch die deutschen und österreichischen Zuhörer abzuholen, damals gab es wirklich einfach die ganz Großen hier in der Schweiz, die dann auch dementsprechend umfangreich waren.
Richtig, es gab damals eigentlich 2, oder Ticket Corner und Star Ticket, und die haben sich nicht für die kleinen Veranstalter interessiert. Also haben wir dort ein Potenzial gesehen und gleichzeitig ich habe gerne Konzerte und so weiter besucht und habe mich immer geärgert über deren Prozesse. Also haben wir gesagt, wir haben einen Markt und wir haben Ideen, wie wir es besser machen wollen. Also versuchen wir es doch. Und so haben wir begonnen, eine ganz erste simple Ticketing-Lösung zu bauen, haben uns im Umfeld unserer Freunde und Kollegen zwei, drei Pilotkunden gesucht, die das dann ausprobiert haben. Und irgendwie hat es nie mehr aufgehört. Also wir sind 2010 damit live gegangen, wir haben erste Tickets verkauft und es hat nie mehr einen Tag gegeben, an welchem wir keine Tickets verkauft haben bis heute. Das hat einfach nicht mehr gestoppt. Die Kunden sind größer geworden, das System hat sich weiterentwickelt, hat sich sehr stark weiterentwickelt in der Zeit. Und ich denke, wir haben da eine schöne Firma und sehr viele begeisterte Kunden, die wir da mittlerweile aufbauen durften in diesen 10 Jahren.
Also der Nerv der Zeit damals getroffen. Und ihr seid ja auch aus dem eher kleineren auch zu größeren Veranstaltungen rausgekommen. Oder seid ihr nach wie vor den Fokus auf, wo ist da der gelegt?
Der Fokus ist, ich sag mal, bei den mittelgroßen Anlässen. Die sind am interessantesten für uns, aber grundsätzlich können wir technisch alles abwickeln. Wir machen Anlässe ganz kleine, da geht es um 20 Personen oder so. Wir machen Anlässe, die sind ganz groß. Wir haben Anlässe gemacht mit 120.000 Gästen. Das ist kein Problem, das funktioniert. So richtig daheim fühlen wir uns. Ich sage jetzt mal, der klassische Ticketparkkunde ist ein Freilichttheater im Sommer. Der spielt 30 Aufführungen auf einer Tribüne mit einer Tribüne von 500, 600 Personen, verkauft noch diverse Menüs dazu oder andere Goodies, die man zum Ticket dazu kaufen kann. Das ist so dort, wo wir richtig stark sind und wo wir auch, ich sag mal, Kunden haben, die mit viel Herzblut mit dabei sind. Die ganze Kulturecke halt. Aber es gibt natürlich auch alle anderen Events, ganzer Businessbereich, Konferenzen, das ist ein zweites Standbein, wo wir stark sind. Konferenzen, Awardverleihungen, wo wir dann vor allem auch mit den individualisierten Prozessen oder auch mit den Einlassprozessen vor Ort punkten können und gute Lösungen bieten.
Das ist, wenn ich hier richtig rechnen kann, 12 Jahre circa jetzt auf dem Markt?
Kommt etwa hin, ja.
Gab es da große, also ja, logischerweise, es gab Ups und Downs. Ist da irgendwas, das geblieben ist in beiden Richtungen, was du erzählen kannst, so? Das Beste oder die besten Geschichten und die schlimmsten Erfahrungen.
So ein bisschen aus dem Startup-Rollercoaster. Ja?
Genau,
wo es immer auf und runter geht. Also natürlich die ersten Jahre, ich denke, das geht jedem Startup so, die ersten Jahre ist man sehr optimistisch und unterschätzt, wie langsam alles geht. Also wie lange es braucht, bis man eine Größe erreicht, die man anstrebt. Oder man macht dann irgendwann mal so einen Businessplan und denkt, ja, etwa so könnte das wachsen. Und dann merkt man ziemlich bald mal, dass man dieses Tempo, das man sich dort vorgestellt hat, nie im Leben erreichen kann. Das war natürlich eine spannende, intensive auch Anfangsphase. Da hat es auch mal einen Moment gegeben, wo es ja finanziell sehr knapp geworden ist. Wir konnten das aber damals meistern und sind weiter auf Kurs geblieben. Und auf der anderen Seite hat es immer wieder Momente gegeben, wo wir gewusst haben, dank dem, dass wir diesen Kunden geholt haben, haben wir einen nächsten wichtigen Schritt geschafft. In unserem Business ist es so, dass die Kunden sehr darauf achten, was machen andere Veranstalter im ähnlichen Bereich. Ich sage jetzt mal, extrem gesagt, wenn du einen Event veranstalten willst mit 10.000 Tickets, dann schaut der Veranstalter zuerst, ob du schon mal einen Event mit mindestens 9.000 Tickets gemacht hast, ob du das kannst. Wenn du nur 7.500 Tickets gemacht hast, dann sagt er, ich bin nicht sicher, ob du das kannst.
Dann fällst du auf den Raster.
Ist ein bisschen überspitzt, aber das ist so ein bisschen, wie wir gemerkt haben, wie viele Veranstalter so eine an ein für sie auch sehr wichtiges Thema herangehen, oder? Das Event-Ticketing ist sehr, sehr zentral für Veranstalter.
Es ist ja meistens einer der ersten Punkte, wo man einen guten Eindruck hinterlassen kann oder auch eben
oder nicht. Auch nicht, genau. Und es darf halt nichts schief gehen, oder? Ich meine, wenn der Ticketverkauf schief geht, dann fehlt dir als Veranstalter die Einnahmen. Also wir verstehen diese Vorsicht, wir haben das auch gelernt. Und deshalb hat es immer wieder so Stufen gegeben, wo wir gewusst haben, hey, mit diesem Kunden haben wir quasi das nächste Niveau erreicht. Jetzt haben wir uns ein neues Segment eröffnet, weil der Erste jetzt das Vertrauen uns geschenkt hat und andere werden schauen, was macht der. Und wenn sie sehen, dass das läuft gut und er gibt gutes Feedback und seine Gäste sind zufrieden, dann werden mehr Veranstalter aus diesem ähnlichen Bereich kommen. Und besonders in den ersten, ich sag mal, 5 Jahren oder so, waren diese Meilensteine sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Die haben wir auch immer wieder genossen, wenn wir gemerkt haben, jetzt war es wieder mal soweit.
Du hast ganz am Anfang gesagt, das Größte war 120.000, ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Gibt es in der Schweiz noch was Größeres? Also von der Menge her, dass der nächstgrößere Kunde kommen könnte?
Ich bin überzeugt, in der Schweiz gibt es noch Größeres. Ich kann dir jetzt gerade spontan keinen Namen sagen. Ist schon so, Events in dieser Größenordnung gibt es nicht so viele. Aber das gibt es auf jeden Fall.
Was war das? Schwingerfest?
Oder was war das? Nein, das waren die Swiss Skills, die schweizerischen Berufsmeisterschaften. Mhm. Und die finden, ja, die sind jetzt auch ein bisschen in einen anderen Rhythmus gekommen in den vergangenen Jahren, aber die finden nächstes Jahr wieder statt, 2022. Wir hoffen, dass wir da doch ganz ähnliche oder sogar höhere Zahlen dann erreichen können.
Was sind so generell die Schwierigkeiten, mit der eine Ticketing-Plattform zu kämpfen hat?
Technisch gesehen ist eine Herausforderung im Ticketing natürlich, dass das Business sehr abhängig ist von Peaks. Also wenn du dir vorstellst, du hast immer so ein Grundrauschen, es werden stündlich, täglich eine gewisse Anzahl Tickets verkauft und dann geht ein Vorverkauf auf für einen sehr begehrten Anlass, für ein Festival oder so. Und dann hast du ein X-faches der Anfragen in sehr kurzer Zeit für eine sehr kurze Phase. Nur für ein paar Minuten vielleicht oder für ein paar Stunden. Und das braucht ein gutes Abwägen. Was nutzt man da für Infrastruktur? Wie kann man mit solchen Peaks umgehen? Sei es serverseitig, sei es von der Programmierung her. Da muss man einfach bereit sein. Und vor allem, wenn es dann manchmal überraschend kommt, manchmal sind das Anlässe, wo man nicht damit gerechnet hat, dass die so einen Ansturm auslösen. Da muss man dann relativ flexibel sein und trotzdem immer eine Mischung finden, dass man jetzt nicht, ich sag mal, übers Ziel hinausschießt. Man muss nicht das ganze Jahr bereit sein für immer nur Peak. Oder? Man muss eine vernünftige Mischung finden, damit es dann letztlich auch vom Aufwand und von den Finanzen her sinnvoll ist.
Genau, es muss sich ja immer in der Waagschale halten.
Richtig, genau. Genau.
Was war so das Schnellste in größeren Mengen, wo ihr ausverkauft wart? Hast du da irgendwelche Zahlen?
Ich habe dir jetzt gerade keine konkreten Zahlen zur Hand, aber sehr gut funktionieren oder sehr großer Ansturm ist erfahrungsgemäß auf Anlässe, wo es um Familien geht. Also Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, das sind in der Regel nicht die, die Anlässe machen, die jetzt sehr, sehr, sehr publikumswirksam sind. Weißt du, dass die ganze Schweiz diesen Anlass kennt? Das ist in der Regel nicht unsere Kundschaft. Aber trotzdem sind es Anlässe, die in ihrer Nische, und die Nische kann auch relativ groß sein, eine große Bekanntheit haben. Zum Beispiel eben Nische in Anführungszeichen Familien mit Kindern. Mhm. Mit Kindern vielleicht, ich sag mal so, bis 10 Jahre, bis 12 Jahre oder so. Und solche Anlässe, die sind sehr, sehr, sehr begehrt jeweils. Wenn man dort den Familien ein gutes Angebot macht, dann wird das sehr, sehr rege genützt. Mhm. Und die sind, da sind wir schon das ein oder andere Mal überrascht worden, wie schnell solche Events ausverkauft worden sind.
Ich mag mich erinnern, früher so meine ersten Konzertbesuche, damals hat man noch Billette aus Papier. Ein Weilchen lang hatte ich richtig Freude daran, weil das ja ein sehr seltenes Happening, was alle ein Jahr mal oder einmal im Jahr oder so passiert ist oder als 2 Jahre mal, da hat man das aufgehoben. Seit man aber Smartphones und solche Geschichten hat, digital, möchte man das alles digital haben. Wie verkauft man heute oder wie verkauft ihr heute Tickets?
In welchem Format, dass wir die Tickets
in welchem Format? Also, oder eben früher, ich weiß noch, ich musste nach Chur gehen, also ich bin im Bündnerland aufgewachsen, musste nach Chur gehen, da in den Manor und dann anstehen und dann gab es so Vorverkaufsstellen. Wie läuft das heute ab? Online?
Ja, Vorverkaufsstelle ist definitiv nicht mehr ein Thema. Also ein Vorverkaufsstellennetz brauchst du als Veranstalter heute nicht mehr. Wir haben Veranstalter, die bewusst ihre Vorverkaufsstellen geschlossen haben, die diese nicht mehr nutzen. Wir haben viele Veranstalter, die gemerkt haben, das braucht man einfach nicht mehr. Da werden wirklich nur noch Tickets im tiefen einstelligen Prozentbereich an Vorverkaufsstellen verkauft. Das allermeiste, weit über 90%, geht online natürlich. Und bei uns das beliebteste Ticketformat, das die Gäste beziehen, ist das Print-at-Home-Ticket im A4-Format. Das drucken sich einige aus, andere nutzen das einfach als PDF und zeigen es vielleicht auf dem Smartphone. Das ist so das, womit der, sag mal, der durchschnittliche Eventbesucher heutzutage am besten zurechtkommt. Und dann folgt das Apple Wallet Ticket, das gern genutzt wird. Das merkt man sehr vom Publikum abhängig, wenn es dann so ein bisschen technisch in eine Konferenz geht, ist die Wallet, der Anteil Wallet-Ticket deutlich viel höher, als wenn man jetzt zum Beispiel im Theater ist. Und dann gibt es noch die, die sich das Ticket nach Hause schicken lassen per Post. Das ist dann aber auch wieder ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz.
Aber so, also die Möglichkeit gibt es aber auch.
Die Möglichkeit gibt es auch, wobei jetzt in unserem Fall diese Tickets nicht mehr irgendwie speziell aussehen. Das ist dasselbe Ticket wie das Print-at-Home-Ticket, das dir dann einfach per Post zugestellt wird. Mhm. Das ist meistens für Leute, die vielleicht nicht so computerversiert sind. Die einfach gern das per Post bekommen und dann wissen sie, ich habe es in der Hand, es ist ausgedruckt, ich muss mich selber nicht drum kümmern. Für diese bieten wir diesen Dienst noch an.
Das ist der Weg, den ich wählen muss, wenn es ein Event gibt, wo man das Ticket nicht auf dem Display zeigen kann. Oder eben, ich liebe es ja auch in der Apple Wallet oder generell halt so digital als PDF, aber ich habe keinen Drucker mehr zu Hause.
Ja.
Also von dem her, ja, ich müsste muss schon das eine oder andere Mal den Weg wählen.
Ja, was natürlich ein Thema ist bei digitalen versus gedruckten Tickets, das klassische Konzertticket, wie du es kennst von früher, das hat ja noch so ein Hologramm drauf. Ich glaube, genau. Hologramm sagt man diesen, oder? Und das ist ein relativ guter Kopierschutz. Weil das kannst du jetzt nicht einfach auf den Kopierer legen und deinem Kollegen wieder ein Ticket machen. Ein digitales Ticket kannst du natürlich immer vervielfachen. Und deshalb gibt es heutzutage immer noch Anlässe. Ich habe gerade gesehen, zum Beispiel für die Champions League werden Tickets nur auf Papier zugestellt. Ich gehe davon aus, das ist der Grund dahinter, weil das einfach ein Anlass ist, wo halt auch gewisses Betrugspotenzial dahinter steckt, dass da jemand vielleicht Tickets verkauft, die gar nicht echt sind oder so. Und der Aufwand, um ein digitales Ticket absolut sicher zu verifizieren, halt technisch doch nicht zu unterschätzen ist. Es braucht dann meistens eine spezielle App, die der Ticketkäufer einsetzt. Es braucht spezielle Lösungen auf Seiten des Ticketing-Anbieters und auch des Veranstalters. Und deshalb ist das gedruckte Ticket noch nicht ganz tot. Aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Dann würde ich gerne gleich in das Thema abtauchen, bevor ich dann nochmals zu der Ticketform zurückkomme. Schwarzmarkt, ist das immer noch ein Thema, wie du jetzt gerade gesagt hast? Man hört ja immer wieder von Konzerten, wo dann, oder von Veranstaltungen, wo dann so 100 Tickets oder 10, 20, 30 gekauft werden und dann weiterverkauft werden. Ist das nach wie vor ein Thema? Oder habt ihr da auch Berührungspunkte?
Das ist natürlich ein Thema. Also dieser Schwarzmarkt, Sekundärmarkt, wie man es will nennen, der existiert. Das ist klar. Jetzt wir bei Ticketpark, unsere Kundschaft sind jetzt vielleicht Veranstalter, wo das weniger ein Problem ist, als wenn du ein großes Konzert veranstaltest und Beyoncé kommt in die Stadt. Und dann ist das etwas ganz anderes, als wenn das Freilichttheater im Emmental spielt. Aber letztlich ist bei diesem Thema Sekundärmarkt halt die große Frage, was ist genau das Problem eigentlich mit diesem Markt? Das darf man schon mal offen in den Raum stellen. Weil sind wir ehrlich, wenn da einer kommt und 30 Tickets kauft und diese weiterverkauft, dann verliert der Veranstalter nichts, weil er hat diese 30 Tickets verkauft, Ziel erreicht. Es verliert der Künstler nichts, er hat diese 30 Tickets verkauft, Ziel erreicht. Es verliert der Ticketing-Anbieter nichts, er hat 30 Tickets verkauft, Ziel erreicht.
Und für die Werbewirkung ist es...
Es ist halt einfach der Fan, der vielleicht dann merkt, oh, ja, das Ticket, das ich wollte, gibt es im offiziellen Vorverkauf nicht mehr und jetzt ist es plötzlich auf Ricardo und dort ist es viel teuer und das ärgert ihn. Also es ist letztlich ein Image-Problem des Veranstalters. Es ist eigentlich gar kein technisches Problem. Es ist auch kein Geschäftsproblem. Es ist rein ein Image-Problem für den Veranstalter, dass es den Sekundärmarkt gibt. Jetzt einfach, wenn wir davon ausgehen, das sind echte Tickets, die da weiterverkauft werden. Oder? Thema gefälschte Tickets ist nochmals ein anderes Thema. Aber der Weiterverkauf von Tickets, das ist Angebot und Nachfrage, das da spielt, oder? Letztlich verärgert es den Fan und deshalb möchte der Veranstalter es verhindern oder zumindest in Grenzen halten. Aber sonst ist das kein Problem eigentlich.
Gibt es da Ideen? Also ein Weilchen lang sind ja personalifizierte Tickets im Gespräch gewesen. Ist das oder wäre das eine Lösung?
Das wäre eine Lösung, durchaus. Und ich bin überzeugt, das wird die Lösung der Zukunft werden. Es löst nicht nur das Problem des Sekundärmarkts, es löst natürlich auch andere Probleme. Wenn wir an Fußball denken, geht es in den Bereich Hooligan-Problem und solche Dinge, oder? Oder jetzt heutzutage auch, wir haben jetzt alle schon ein Covid-Zertifikat dabei, wenn wir zum Event gehen, das ist schon nahe an einem personalisierten Ticket. Ich muss mich ja ausweisen, oder?
Genau.
Das personalisierte Ticket wird in Zukunft der Standard werden, da bin ich überzeugt. Aber erst, wenn wir eine elektronische Idee haben. Wenn die elektronische Idee da ist, dann kann man den Ticketkauf mit der ID verknüpfen. Dann wird das ein Prozess, der auch am Einlass viel einfacher wird in der Kontrolle.
Wenn man nicht 7 Sachen zeigen muss.
Richtig, wenn man nicht 7 Sachen zeigen muss, wenn das alles miteinander verknüpft werden kann, dann wird das personalisierte Ticket sehr schnell der Standard werden für absolut jeden Anlass. Da bin ich absolut überzeugt davon. Aber es braucht diese Digitalisierung.
Das heißt, das ist auch einer der Gründe, weshalb das bis jetzt noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist.
Das ist einer der Gründe. Das ist sehr aufwendig, oder das zu prüfen. Richtig.
Dann komme ich gerne nochmals zurück eben zu der Form. Ist dann für Menschen, die nicht ganz so digital unterwegs sind, eventuell auch Telefonverkauf eine Lösung? Habt ihr da was oder bietet ihr sowas an oder ist das nicht? Ja, wie machen das die Personen?
Der Telefonverkauf ist eine sehr gute Alternative zur Vorverkaufsstelle. Also für diese paar wenigen Prozent, die gerne noch ihr Ticket nicht online kaufen möchten, ist eine Ticket-Hotline eine tolle Lösung. Und ja, wir von Ticketpark betreiben auch eine Ticket-Hotline, wo die Gäste anrufen können, ihre Tickets so kaufen können. Dann kommen sie es per Post oder digital zugestellt, was sie halt wünschen. Und das ist eine tolle Alternative, auf jeden Fall. Also das sind wir jetzt auch so in einer, sag mal, Zwischenphase. Oder man ist noch nicht 100% digital, weil einige Gäste das noch nicht möchten. Aber ein Vorverkaufsstellennetz ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Die Ticket-Hotline ist da eine tolle Lösung dafür.
Da kann man viel besser abfedern, als irgendwie 300 Leute über die Schweiz verteilt, die irgendwo sitzen und dann kommt niemand.
Richtig, eine Hotline betreibst du zentral, oder? Du kannst auch viel besser mal aufstocken und dann wieder runterfahren, wenn du weißt, es gibt Phasen, wo du mehr oder weniger Präsenz brauchst dort an der Hotline. Also das ist letztlich auch kostengünstiger. Also in letzter Konsequenz hat das einen Einfluss auf den Ticketpreis, weil die Kosten für eine so eine zentrale Hotline viel günstiger sind als ein großes Verkaufsnetz.
Groß ist ein gutes Stichwort. Du hast ja erwähnt, als ihr gestartet habt, gab es zwei Großticketverkäufer. Mittlerweile gibt es ja ein bisschen eine breitere Landschaft. Mhm. Kann man heute aber noch gut überleben, wenn man nicht zu den ganz Großen gehört?
So, wir sind da und uns geht's, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt mal von einer Pandemie absieht.
Das ist ja nachher noch ein Thema, genau.
Genau. Ja, es ist durchaus so, der Markt hat sich verändert, das ist klar. Also es gab eine Phase, da haben wir gesagt, so, ein neuer Tag, ein neuer Ticketing-Anbieter, mal schauen, wer heute startet. Es hat da wirklich sehr, sehr viele neue Anbieter gegeben, in der Schweiz, aber auch international gesehen. Was wir beobachten, ist so ein bisschen eine Aufteilung des Marktes, sage ich mal. Dass es Zielgruppen gibt, die sich ganz klar auf einen gewissen Anbieter konzentrieren. Ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, die schauen voneinander ab, die Veranstalter. Was macht der andere? Wenn du Freilichttheater hast, ist die Chance viel grösser, dass noch mehr Freilichttheater zu dir kommen.
Weil du die Topic, die Schwierigkeiten und die Probleme kennst.
Genau, wenn du Technopartys veranstaltest und bei einem Anbieter bist, dann ist die Chance größer, dass die anderen solcher Partyveranstalter auch zu diesem Anbieter gehen. Und das ist etwas, was man im Großen und Ganzen ein bisschen beobachten kann im Markt. Und ich denke, den Teil des Kuchens, den wir uns da zurzeit geschnappt haben, der passt uns ganz gut. Also man muss auch sehen, wir als Ticketpark, wir haben nicht den Anspruch, die Größten zu sein. Wir haben den Anspruch, die Besten zu sein. Die Veranstalter, die mit uns zusammenarbeiten, die haben in der Regel spezifische Anforderungen, die brauchen spezielle Features, die es andernorts so nicht gibt. Die brauchen vielleicht auch gewisse Individualisierung. Und das ist der Markt, wie wir uns aufgestellt haben. Aber unser Ziel wird nie sein, dass wir in Ticketvolumen, Ticketanzahl gemessen jetzt die Nummer 1 der Schweiz werden. Das ist nicht, was wir wollen.
Wie bezahlt der und die Frau Schweizerin sein Ticket am liebsten? Kannst du da was erzählen?
Das ist spannend. Das hat sich gewandelt über die letzten 2 Jahre.
Mhm.
Ich würde mal sagen, der Schweizer und die Schweizerin bezahlen ihr Tickets heutzutage am liebsten per Twint. Und mir persönlich das zu sagen, das erstaunt mich, weil ich war zu Beginn persönlich kein Twint-Fan.
Same here, ja.
Ich habe Twint, also ich muss sagen, ich finde Twint heutzutage am Point of Sale, im Coop oder in der Migros an der Kasse immer noch mühsam.
Same here.
Keine Chance gegenüber Apple Pay zum Beispiel, was ich nutze. Aber online haben sie das wirklich gut gemacht. Und jetzt während dem Digitalisierungsschub während der Pandemie sehen wir, wie sich Twint in der Bevölkerung durchgesetzt hat. Also heutzutage wird, ich würde sagen, der größte Teil der Tickets wird bei uns mit Twint bezahlt, gefolgt dann von Kreditkarte und Postfinanzkarte. Wir haben aber auch noch einen relevanten Anteil von Tickets, die per Rechnung oder per E-Banking bezahlt werden. Wir haben auch hier wieder, wir ticken ein bisschen anders als die normalen Ticketing-Anbieter. Bei uns kannst du eigentlich fast jede Buchung auch via E-Banking bezahlen. Das muss nicht zwingend immer eine Sofortzahlung sein. Das bedeutet nicht, dass es nicht eine Vorauszahlung ist, aber es muss nicht eine Sofortzahlung sein. Und die Rechnung, das E-Banking, ist in der Schweiz halt auch noch sehr beliebt. Also ich denke, wenn Sie die Wahl haben zwischen Twint und Rechnung, also wenn diese 2 Varianten zur Verfügung stehen, dann ist der Ticketkäufer in der Schweiz schon sehr zufrieden.
Ja, Rechnung ist, das muss man vielleicht für Deutsche und Österreicher sagen, bei uns in der Schweiz halt, oder war, ich nehme an, vor Twint ein deutlich größerer Punkt, nehme ich doch an.
Die Rechnung war deutlich größer, aber auch die Kreditkarte war deutlich größer in ihrem Anteil. Aber die Kreditkartenzahlung ist halt, eine Kreditkartenzahlung online ist heutzutage einfach, wie soll ich sagen, zu kompliziert letztlich. Also all diese Sicherheitsmerkmale, die es da gibt, da scheitern so viele Menschen dran.
Wenn man da nicht irgendwie Apple Pay oder solche Lösungen mit anbieten kann.
Richtig, kannst du natürlich online auch anbieten, ja. Wenn dann jemand auch die entsprechende Hardware nutzt, die das dann auch unterstützt. Genau. Mhm. Aber so der klassische Online-Kreditkarten-Zahlungsprozess, der ist halt im Vergleich wirklich zu kompliziert heutzutage. Da verstehe ich, dass Twint gewinnt. Absolut.
Definitiv, genau. Da bin ich auch mit dabei. Weil jetzt mal dieser, ach, wie hieß das? Level 3? Nee, das ist nicht Level 3. Irgendwas, das blöde Zwischen.
Ein 3D Secure Code oder
3D
so.
3D Secure Code,
genau. Und jede Bank macht es ein bisschen anders, was es auch als Anbieter sehr schwierig macht, Support zu geben. Dann hast du jemanden, der scheitert in der Kreditkartenzahlung und du bist nicht in der Lage, ihm zu helfen, weil du jetzt halt auch nicht weißt, wie das bei der Obwaldner Kantonalbank aussieht, oder? Wenn du die Kreditkarte von dort hast. Das genau. Ist wirklich ein schwieriges Thema, ja.
Ja, und dann kam vor 1,5 Jahren, glaube ich, mittlerweile ist es jetzt schon her, dieses liebe, unschöne Corona-Thema. Ich glaube, das war eine Branche, die ihr bedeckt, ist ziemlich stark davon betroffen.
Das kann man so sagen, ja. Richtig, ziemlich stark betroffen. Also Corona war natürlich ein tiefer Einschnitt in die Event-Ticketing-Branche, also in die Event-Branche generell. Bei uns konkret hat das zur Auswirkung gehabt in der ersten Phase, wenn wir jetzt von März, April, Mai 2020 sprechen, einen sehr, sehr, sehr hohen Informationsbedarf bei Veranstaltern natürlich. Was machen wir jetzt? Was also
damals
dürfen konnten wir
teilweise noch durchgeführt werden?
Da hat es ja eine Zeit gegeben, wo ständig die Regelungen geändert haben. Ganz zu Beginn hieß es, Events über 1000 Personen dürfen nicht mehr stattfinden. Dann wurden Events noch mehr verkleinert, dann wurden sie mal ganz verboten, dann durften einige wieder. Dann gab es mal Grossanlässe, wieder Fußballspiele mit 10.000 Zuschauern und dann wurde das wenige Wochen darauf schon wieder abgestellt. Es hat ständig geändert und natürlich war das für die Veranstalter sehr, sehr, sehr schwierig. Und wir als Anbieter haben dann gesagt, okay, es ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, ob all diese Massnahmen sinnvoll sind oder nicht. Mhm. Das können wir letztlich auch nicht. Wir sind Laien, wenn es um Medizin geht, oder?
Auf anderes spezialisiert, ja.
Auf anderes spezialisiert. Also unsere Aufgabe ist jetzt, wir helfen den Veranstaltern, so gut es geht, erstens diese Maßnahmen, die sie treffen müssen, einzuhalten und zweitens mit ihren Kunden, mit ihren Gästen zu kommunizieren. Und das ist dann, wo wir unseren Fokus in den ersten Monaten drauf gelegt haben. Also wir haben dort sehr viel Know-how auch in-house erarbeitet. Wir haben viele Prozesse optimiert, wenn es um die Kommunikation von Absagen von Events geht. Wir haben dort beispielsweise auch Spendeoptionen eingebaut, was gerade im Kulturbereich sehr, sehr rege genutzt wurde zu Beginn der Pandemie. Also wenn ein Event abgesagt worden ist, dann hast du ein Mail bekommen, es tut uns leid, unser Theater darf nicht stattfinden, aber wir haben schon so viele 100.000 Franken in die Produktion gesteckt. Wenn du uns helfen möchtest, hast du die Wahl. Möchtest du eine Rückerstattung oder möchtest du uns deinen Ticketbetrag spenden? Konnte man das mit einem Mausklick erledigen? Dann war es für den Gast erledigt, für den Veranstalter erledigt, für uns erledigt. Also in den ersten Monaten haben wir sehr viel an solchen Lösungen und Optimierungen gearbeitet. Mhm. Und dann kam irgendwann die große Ruhe, als das alles abgearbeitet war und man plötzlich merkte, jetzt liegt das Geschäft still. Mhm. Da kam dann auch mal so die erste Angst ein bisschen. Was bedeutet das für uns? Da hat man sich plötzlich Gedanken gemacht, wie lange dauert diese Krise? Wird die plötzlich lebensbedrohlich für unsere Firma? Wie überleben wir das? Und wir haben aber versucht, nicht dort drin zu verharren, sondern wieder zu schauen, okay, was ist jetzt das Bedürfnis von den Veranstaltern? Da hatten wir zum Glück schon vieles in Konzepten vorbereitet, weil uns war eigentlich schon lange klar, auch die Eventbranche wird digitalisiert werden. Das bedeutet, Themen wie Streaming und solche Dinge, die werden wichtiger werden. Wir hatten da schon Vorstellungen, wie das sein sollte. Und jetzt war der Moment gekommen, das umzusetzen. Also wir haben sehr schnell unsere Plattform umgebaut, dass man dort auch Events, die online stattfinden oder digital stattfinden, darüber abwickeln konnte. Das ging so weit, dass wir einen Streaming-Partner direkt in Ticketpark integriert haben, dass man eigentlich bei uns Ticketverkauf, Streaming, alles aus einer Hand machen konnte.
Also das haben dann auch, Angebot.
Genau, das haben dann auch eine stattliche Anzahl Veranstalter gemacht und dann haben wir auch gemacht, dass man trotzdem natürlich auch andere Plattformen nutzen kann, YouTube oder Vimeo oder Zoom. Viele Events haben über Zoom stattgefunden in dieser Zeit. Also wir haben dort viel Streaming-Dinge letztlich gemacht für unsere Veranstalter und das wurde dann gut genutzt. Das hat so einen kurzen Moment gebraucht, wo jeder gemerkt hat, okay, es geht nicht gleich wieder zurück zu normal wie früher, sondern wir müssen kreativ werden. Dann sind all diese Streaming-Dinge aufgekommen und da haben wir ja letztlich auch Wachstum hingekriegt. Also jetzt nicht Wachstum in absoluten Ticketzahlen, das hat während der Pandemie nie die Zahlen erreicht wie zuvor, aber im Sinn von, dass wir neue Veranstalter gewonnen haben, die dann auch den Rest unseres Angebots kennengelernt haben und die uns, wie wir jetzt merken, auch treu erhalten bleiben dadurch.
Das ist doch schön.
Mit Innovationsgeist konnten wir in dieser Zeit gute Grundlagen legen für die Zeit, die jetzt hoffentlich angebrochen ist.
Aber das heißt natürlich eben, egal was man für eine Firma ist, man sollte immer auch in die Zukunft denken und schauen, wie sich etwas wandeln könnte, weil hättet ihr das nicht getan, wäre das an euch vorbeigegangen. Wahrscheinlich. Also ich nehme nicht an, dass ihr das so schnell hättet sonst umsetzen können.
Wir wären wahrscheinlich weniger schnell gewesen, oder? Genau, genau, weil man sich halt noch mehr Gedanken hätte machen müssen. Aber das war jetzt wirklich ein Thema, das wir glücklicherweise mehr oder weniger aus der Schublade nehmen konnten. Und wir hatten auch schon die Idee gehabt, schon früher eben vor der Pandemie, wir wollen den Veranstalter zeigen, wie Digitalisierung im Event-Business funktionieren kann. Und wir hatten schon mal so eine grobe Skizze gemacht für ein Streaming-Festival. Schon so etwa 3-4 Jahren mal. Wir machen ein Streaming-Musik- und Comedy-Festival. Und jetzt während der Pandemie haben wir dann gesagt, ja gut, jetzt oder nie, jetzt setzen wir das um. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war im Januar dieses Jahres, da haben wir dann Stream 21 veranstaltet, wo wir 2 Tage lang Musik und Comedy und Theater aus dem Gleis 21 in Dietikon in die Welt hinaus gestreamt haben, mit sehr viel Interaktion mit den Zuschauenden. Wir haben auch eine Talkrunde gemacht mit Experten, mit Vertretern zum Beispiel vom Schauspielhaus von Zürich oder der Sänger der Band Baba Schrimps war dabei oder... Und wir haben mit viel Interaktion gearbeitet, eigentlich mit dem Ziel, Veranstaltenden zu zeigen, schaut, so könnte man beispielsweise heutzutage einen Event veranstalten, während der Pandemie, wo man gar nichts durfte. Mhm. Und dann natürlich auch drüber hinaus, weil wir sind überzeugt, vieles davon wird bleiben. Also wir haben jetzt auch Veranstalter, die Konzerte gestreamt haben. Die sind in Bern in einem leeren Lokal aufgetreten und haben ihr Konzert in die Welt hinaus gestreamt. Und es war wirklich in die Welt hinaus. Sie haben dann gemerkt, hey, wir haben plötzlich Personen, die uns zuschauen, die sitzen in New York oder in England oder sonst irgendwo auf der Welt. Und dann, wo sie jetzt wieder durften mit Publikum auftreten, haben sie hybride Anlässe gemacht. Dann hatten sie wieder das Berner Publikum vor Ort, aber diese Zuschauenden aus New York und aus England, die waren weiterhin auch dabei oder halt auch aus entfernteren Teilen aus der Schweiz. Und die haben jetzt wirklich so gemerkt, das war nicht nur etwas Vorübergehendes, sondern das ist etwas, was Potenzial hat für die Zukunft. Das hat uns Spaß gemacht, dass wir Veranstaltern helfen konnten, diese Entwicklung gedanklich mitzumachen, sich darauf einzulassen und gemeinsam halt auch zu experimentieren letztendlich.
Gibt's da, wenn du so kurz sagen könntest, 3 Tipps, die du an Livestream-Anbieter oder eben Veranstaltungen, die etwas mit Livestreaming machen möchten, weitergeben könntest?
Tipps für Livestreams, ja.
Fehler, die man nicht machen möchte, die ihr schon kennt.
Ja, also etwas, was uns aufgefallen ist, das hatten wir zuerst auch nicht erwartet, ist, wie spontan das Livestreaming-Zuschauer sind. Und wir sprechen jetzt hier von Livestream-Events, für die ein Eintrittspreis verlangt wird. Ist ja auch nochmal so ein Thema. Viel wurde verschenkt in der Pandemie. Wir denken, ein Event hat auch online einen Wert, der sollte verkauft werden, weil wovon willst du sonst leben in Zukunft?
Genau.
Also wir sprechen jetzt hier von Events, die verkauft werden und dort, dass das Publikum trotzdem sehr, sehr, sehr spontan wird. Also man darf nicht nervös werden, wenn ein Tag vor einem Event die Ticketzahlen für diesen Online-Event noch relativ tief sind, weil die kaufen die Tickets am letzten Tag, in den letzten Stunden, in den letzten Minuten, sogar über den Start des Anlasses hinaus. Mhm. Also ein Tipp, den man da weitergeben kann, ist, lass zu, dass der Ticketkäufer noch ein Online-Ticket kaufen kann, auch wenn der Event bereits begonnen hat, weil das können locker 10-15% der Gesamtzahl der Gäste sein, die das erst dann tun.
Die das dann irgendwie sonst mitbekommen oder eben halt genau dann, wenn es stattfindet.
Ja, du nützt halt auch den Vorteil des Streamings. Du überlegst dir bis zur letzten Minute, ob du jetzt dieses Konzert oder dieses Theater anschauen willst oder halt doch den Tatort auf SRF und machst das dann sehr spontan, oder?
Genau.
Das ist halt ein Vorteil des Streamings für die Gäste, den diese auch ausnützen. Auf jeden Fall. Ja.
Tipp Nummer zwei,
ich würde sagen, hilf deinem Gast, dass er sich auf deinen Stream vorbereiten kann. Ganz konkret, starte den Stream rechtzeitig vor dem Event und zeige dort dann nicht einfach nur dein Logo oder so, sondern zeige eine Sequenz, die sich bewegt. Hab dort einen Ton dahinter, sei es auch nur Hintergrundmusik, damit ich, wenn ich mich einklinke, weiß, ah, da bewegt sich was, ah, da tönt etwas, alles in Ordnung bei mir.
Also nicht, wenn beim Start vom Stream heißt, ich höre nichts.
Richtig, nix, ja. Weil wenn ich mich einschalte und es ist nur ein Logo und kein Ton und nichts, dann weiß ich nicht, habe ich nur ein Standbild, sind die noch nicht auf Sendung, ist etwas bei mir falsch. Aber wenn da ein Film läuft und Musik läuft, dann kann ich ganz relaxed sein und ich weiß, das funktioniert.
Wunderbar. Tipp Nummer 3?
Tipp Nummer 3 würde ich sagen, viele Anlässe, die online streamen, die haben so einen Countdown, der nach unten zählt. Das ist auch sinnvoll für den Gast, dass er weiß, ah, es geht noch 2 Minuten, dann geht's los, ich hol mir noch kurz Chips in der Küche oder so. Und dann geht dieser Countdown irgendwann 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und wenn du bei 0 nicht bereit bist als Veranstalter, dann wirst du nervös. Also unser Tipp dort.
Der Gast ist, oder der Veranstalter?
Ja, beide letztlich. Der Veranstalter wird nervös, wenn er bei 5 merkt, wir sind nicht bereit, weil es ist gerade noch eine, weiß nicht, eine Lampe umgefallen oder irgendwas. Ja. Und der Gast, der wird auch nervös, wenn da eine 0 steht und dann bleibt die stehen und dann geschieht nichts. Also, dass man ganz zum Schluss vielleicht gar nicht mehr zählt, vielleicht steigt man schon bei 10 Sekunden vor Schluss aus dem Countdown aus und irgendeine Sequenz zeigt, es geht jetzt gleich los, wieder mit Musik und Bewegung natürlich irgendwie, und dann hat man eine Bufferzone. Ob du dann noch 10 oder 15 oder 30 Sekunden brauchst, im schlimmsten Fall eine Minute, kein Problem, es ist alles relaxed. Du kannst nochmal durchatmen und dann erst starten. Also das hilft dem Gast, der zuschaut, und es hilft dir als Veranstalter, wenn du dich nicht auf dieses 0 Sekunden, jetzt geht's los, haargenau einlässt.
Wir sind ja nicht beim Fernsehen und müssen nicht die Slots füllen, die da vorhanden sind.
Richtig, man ist ja flexibel. Du kannst auch problemlos überziehen bei deinem Stream. Interessiert niemand, oder?
Der Grund, weshalb es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen ist, war, dass ihr das Covid-Zertifikat integriert habt. Magst du dazu was erzählen?
Das kann ich dir gerne erzählen. Also das Covid-Zertifikat, das eingeführt wurde, so richtig in Schwung gekommen in der zweiten Hälfte dieses Sommers. Das kann man ja als QR-Code vorweisen und man kann so belegen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, also akut kein Risiko für eine Covid-Übertragung darstellt, sage ich jetzt mal als Person, oder? Mhm. Wenn man dieses Zertifikat vorweisen kann. Und jetzt ist es so, bei Grossanlässen in der Schweiz, also wenn es mehr als 1000 Personen sind, oder bei kleineren Events, wenn sie das möchten, ist das Covid-Zertifikat ein Erfordernis für den Einlass. Das ist so die aktuelle Regelung. Wenn du ein kleiner Event bist und das Zertifikat verlangst von deinen Gästen, dann musst du am Event selbst keine anderen Sicherheitsmaßnahmen mehr einhalten. Also kein Sicherheitsabstand, keine Plexigläser, keine Maskenpflicht und so weiter. Du kannst dann innerhalb des Events eigentlich den abhalten, wie es früher einmal war. Und jetzt ist das aber die Pflicht, die gesetzliche Pflicht des Veranstalters, wenn er das verlangt, dass er dieses Covid-Zertifikat am Einlass auch prüft. Und das kann man nur digital prüfen. Das Zertifikat kann nur mit einem Scan geprüft werden. Dann gibt es einen Abgleich mit den Servern des Bundes, wo verifiziert wird, ja, dieses Zertifikat ist echt, ja, dieses Zertifikat ist gültig. Das bedeutet jetzt aber für den Veranstalter, dass der Einlass für ein Event natürlich aufwendiger geworden ist. Weil du musst jetzt 3 Dinge kontrollieren. Du musst das Event-Ticket kontrollieren, ob der ein Ticket hat für heute.
Ein gültiges.
Das Covid-Zertifikat, ob er eins hat und ob es gültig ist. Und das Covid-Zertifikat erfordert zwingend auch einen Abgleich mit einem Ausweis, also eine Identitätskarte, einen Führerausweis, einen Reisepass, zum Sicherstellen, das Zertifikat gehört wirklich der Person, die hier vor dir steht. Mhm. Und der Bund hat da einerseits eine App zur Verfügung gestellt, wo man das prüfen kann. Aber jetzt ist das für einen Veranstalter natürlich auch ein bisschen mühsam, wenn er eine App oder eine Lösung hat, für das Event-Ticket zu prüfen und dann eine zweite App für das Covid-Zertifikat zu prüfen.
2 Smartphones oder 2 Apps immer dahin und her switchen?
2 Smartphones oder 2 Apps, richtig. Und leider, wir haben das getestet, leider ist die App des Bundes, hat dort noch so eine Hürde drin, die das Switchen zwischen den Apps tatsächlich ein bisschen aufwendiger macht, als es sein müsste. Ich habe dort ein Issue bei der App auf GitHub eröffnet. Also wenn das jemand dort liken gehen will, dass sie das verbessern, dann helft ihr allen Veranstaltern in der Schweiz.
Gerne der Link für die Shownotes, ja.
Genau. Und wir haben jetzt überlegt, okay, das sollte alles in einer App geschehen. Und der Bund, der hat tatsächlich zum Glück eine Schnittstelle und auch so ein Softwareentwicklungskit zur Verfügung gestellt, dass man diesen Covid-Check in eigene Applikationen einbauen kann. Und unsere... Eigentlich noch schlau, wirklich gut. Also es ist grundsätzlich sowieso gut gemacht, muss ich sagen, diese Lösung. Und unser Entwickler unser Partner für App-Entwicklung, das ist die Agentur Apps with Love.
Liebe Grüße nach Bern, ja.
Jawohl. Die hat uns eine App gezeigt, die sie gemacht haben, mit der man ein Ausweisdokument mit dem Smartphone einscannen konnte. So diese maschinenlesbare Zone auf der Rückseite vom Identitätsdokument. Und dann konnte man dort das Alter verifizieren. Das war eine App für Verkaufspersonal von Alkohol, damit die auf einen Blick sehen konnte, ist diese Person alt genug oder nicht.
Ja.
Und wir haben diese Ideen und Möglichkeiten kombiniert und gesagt, okay, dann lasst uns unsere bestehende Check-in-App für die Einlasskontrolle erweitern, dass man dort auch gleich noch das Covid-Zertifikat, aber auch als dritten Schritt auch gleich noch das Ausweisdokument einscannen kann. So, dass es jetzt in einer App ein Prozess ist. Also der Gast kommt zum Einlass, dann scannst du dessen Ticket, dann dessen Covid-Zertifikat und dann dessen Ausweis. Und wenn das dreimal grün leuchtet, ist alles in Ordnung und du musst dir gar nicht viel überlegen als Einlassperson, die das jetzt prüft. Das haben wir alles in einer App kombiniert und das ist bei unseren Veranstaltern gut angekommen. Die haben zum Teil auch aktiv danach gefragt, ob es denn so etwas gibt, als wir noch in der Entwicklung waren. Also wir hatten Freude, dass wir dort wirklich auch wieder ein Bedürfnis getroffen haben, unserer Kundschaft. Und das ist jetzt in der weiten Welt unterwegs und damit wird jetzt Erfahrungen gesammelt. Und wir sind gespannt, wie lange das denn auch nötig ist. Denn natürlich würden wir uns freuen, wenn der Einlass grundsätzlich wieder vereinfacht werden könnte.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, genau. Ja, Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wohin geht die Zukunft des Ticketing? Du hast ja schon ganz kurz angesprochen, etwas in die Richtung mal.
Ja, woher kommen wir und wohin gehen wir? Die großen Fragen des Lebens und des Ticketings. Ist ganz klar, wir sind weit fortgeschritten in einem Digitalisierungsprozess im Ticketing, der aber noch nicht ganz abgeschlossen ist, weil eben noch nicht alle Gäste das können oder wollen. Das wird weitergehen. Ein Schritt ist eben die digitale ID, die dort einen Einfluss haben wird, personalisierte Tickets ermöglichen wird. Ein anderer Schritt wird im Rahmen der Digitalisierung auch sein, dass tatsächlich die Echtheit von Tickets und die Übertragbarkeit von Tickets besser kontrolliert werden kann.
Also da sind wir wieder beim Sekundärmarkt, Schwarzmarkt.
Da sind wir wieder beim Sekundärmarkt oder auch beim Betrugspotenzial, das es halt gibt. Da gibt es Lösungen von den weltweit ganz Großen, die das so einsetzen, die wirklich diese Durchdigitalisierung gemacht haben. Und da sind wir natürlich auch, soweit es sinnvoll ist für unsere Kundschaft, das am Implementieren entsprechend. Interessant in Zukunft könnte aber auch sein, wie sich der Markt ganz generell entwickelt. Also wir haben heutzutage immer noch diesen Ansatz von den ganz großen Ticketing-Anbietern, auch den großen in der Welt, dass sie Event-Vermarkter sind. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass das heutzutage nichts mehr nötig ist, dass das eigentlich noch etwas ist, was von früher herkommt, als der Veranstalter keine Möglichkeit hatte, mit dem Ticketkäufer direkt in Kontakt zu treten. Du hast jemanden gebraucht, der nahe an den Leuten ist, eben mit einem Verkaufsstellennetz damals. Und diese Denkweise, die ist halt immer noch da. Die ist noch da bei den Veranstaltern, die ist auch noch da bei den großen Ticketing-Anbietern, zum Teil auch, weil ihr Geschäftsmodell davon geprägt ist. Die können auch einfach nicht so einfach daraus aussteigen. Aber dieser Prozess wird sich wandeln. Also dieses klassische, ich muss jetzt zum richtigen Ticketing-Provider rübergehen, um mein Ticket zu kaufen, das wird sich wahrscheinlich verändern. Und da haben wir durchaus auch Visionen, um das aktiv mitzugestalten. Da schauen wir aber wahrscheinlich ein bisschen weiter in die Zukunft als jetzt Dezember 21 oder so.
Ich glaube, da beschäftigen uns noch ein paar andere Dinge bis dahin.
Genau.
Aber was sind denn das für Ansätze oder Lösungen? Kannst du da darüber sprechen, welche Richtung das ihr denkt, dass es gehen könnte?
Ich kann die Grundidee hier schon darüber sprechen. Wir haben auch schon mal auf einer anderen Plattform im Rahmen der Connecta der Post habe ich das schon einmal skizziert, findet man dort auf dem Blog.
Oh, ganz schön, ja.
Und zwar denken wir, also ich muss ausholen kurz. Heutzutage ist der Ticketing-Markt geprägt von einer Exklusivität. Die Exklusivität, dass es ein bestimmtes Ticket nur bei einem bestimmten Anbieter zu kaufen gibt. Wenn du ans Beyoncé-Konzert ins Hallenstadion möchtest, dann musst du schauen, mit welchem Veranstalter oder mit welchem Ticketing-Anbieter arbeitet der Veranstalter zusammen. Und dann musst du zu diesem Ticketing-Anbieter und du kannst das Ticket nur dort kaufen. Du als Gast hast keine Wahl, wo du das Ticket kaufst. Das bringt viele Nachteile mit sich, vor allem für dich als Gast. weil du bist diesem Ticketing-Anbieter ausgeliefert. Wenn der das Gefühl hat, ich schlage noch hohe Gebühren drauf, dann hast du keine Wahl, du musst die zahlen, wenn du ans Konzert gehst. Wenn der das Gefühl hat, ich verkaufe dann deine Gästedaten an beliebige andere Dritte weiter, dann hast du keine Wahl, wenn du an dieses Konzert willst, du musst über diese Plattform gehen.
Oder dem Ganzen fernbleiben, genau.
Oder dem Ganzen ferngehen. Also als Gast bist du letztlich der Ticketing-Plattform ausgeliefert, sage ich jetzt mal. Das kann man natürlich sagen, ist ja kein wichtiges Thema, aber es ist ein Fakt, du bist dieser Plattform ausgeliefert, wenn du an den Event willst.
Genau.
Wir möchten eigentlich diese Exklusivität aufbrechen. Wir möchten mit einer technischen Lösung ermöglichen, dass, wenn du jetzt Veranstalter dieses Konzert bist, dass du den Platz Reihe 6, Platz 5 im Sektor B in den Verkauf geben kannst. Aber du als Gast hast die Wahl, ob du das jetzt auf Plattform A, auf Plattform B oder auf Plattform C kaufst. Und jede dieser Plattformen kann ihre eigenen Stärken ausspielen. Die eine sagt vielleicht, bei mir kriegst du es am günstigsten, weil ich habe am wenigsten Zusatzgebühren. Die zweite sagt vielleicht, weißt du, ich bin gut für dein lokales Umfeld, weil ich sage jetzt mal was, ich pflanze für jedes verkaufte Ticket noch einen Baum, beispielsweise. Und die dritte, die hat einfach den benutzerfreundlichsten Prozess, wo du am liebsten ein Ticket kaufst und darum gehst du vielleicht dorthin. Aber dass du als Gast die Wahl hast.
Popcorn obendrauf.
Genau. Und dass jene Plattform, über welche dieses Ticket als erstes verkauft wird, diesen Platz dann quasi für sich und für dich als ihr Kunde beansprucht und dann ist er verkauft. Aber den Veranstalter muss es nicht interessieren, welche Plattformen es gibt. Es muss ihn nicht interessieren, über welche Plattform es verkauft wird. Der Veranstalter hat einfach seinen Ticketpreis, den er verlangt, den er dann auch bekommt von dieser Plattform. Du als Gast hast die Auswahl und die Plattformen dazwischen, ja, die stehen halt jetzt plötzlich im Wettbewerb untereinander. Aber ich denke, das wäre sowieso richtig. Eine Exklusivität, ein Monopol auf etwas ist in der Regel nicht das, was wir bei uns in der Wirtschaft anstreben.
Ist immer ein bisschen schwierig, genau.
Richtig, genau.
Technisch würde das aber auch ganz andere Lösungen bedingen, logischerweise.
Technisch würde das andere Lösungen bedingen. Wir verfolgen da Ansätze basierend auf einer Blockchain. Mhm. Das ist tatsächlich ein Einsatzbereich, wo wir denken, wo eine Blockchain sinnvoll sein könnte. Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, wo sie heute gepusht wird, wo wir denken, da vermischt man Blockchain und Digitalisierung. Das geht auch eben einfach mit Digitalisierung, wie vorhin zum Teil schon beschrieben. Aber das ist jetzt wirklich ein Bereich, wo wir die Blockchain als sinnvoll erachten, weil es eben eine Dezentralität gibt. Und weil verschiedene Player im Spiel sind, die sich gegenseitig nicht kennen und vielleicht gegenseitig auch nicht unbedingt vertrauen. Und das ist genau das, was eine Blockchain lösen kann, oder? Dass da verschiedene Player, ohne sich abzusprechen zu müssen, ohne sich kennen zu müssen, mit gemeinsamen Spielregeln geschäften können. Und da sind wir zurzeit daran, ja, entsprechende Konzepte und Möglichkeiten voranzutreiben. Das braucht natürlich noch viel. Ich sag mal, das braucht viel Veränderung im Denkmuster von Veranstaltenden letztendlich, bis es soweit ist, dass so etwas eingesetzt wird. Aber wir sind ja gerne ein bisschen der Zeit voraus. Das sind wir hier vermutlich auch und haben da eine Idee, die wir weiterverfolgen.
Genau, du hast angesprochen, nicht Dezember 21, ist es eher so 15 oder noch weiter hinaus oder näher? Nur so ganz kurz.
Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Wir nehmen das wirklich ein bisschen, wie es kommt. Mhm. Und ist auch sehr abhängig davon, wie entwickelt sich der Markt als Ganzes. Das ist ja sehr immer in Bewegung. Ist auch abhängig von unseren Möglichkeiten, wie viel Energie können wir reinstecken. Wir sind ja eine relativ kleine Firma. Also da sind wir, sag mal, im fortgeschrittenen Konzeptstadium. Und wenn es da etwas Spannendes zu sehen gibt, ja, dann werden wir es der Welt zeigen. Dann werdet ihr es mitbekommen.
Das wäre ja dann der perfekte Augenblick, um anzuknüpfen an ein weiteres Gespräch.
Ja, genau. Dann sitzen wir wieder zusammen und besprechen das.
Hast du noch irgendetwas, was du unseren Hörer, Hörerinnen mitgeben möchtest?
Was ich den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchte? Also ich denke, es sind zwei Dinge, würde ich sagen. Das eine ist, geht wieder raus, geht an Events, wenn ihr könnt. Unterstützt eure Veranstalter, die euch lieb sind. weil die haben schwere Zeiten hinter sich jetzt. Also geht ins lokale Theater, geht ans lokale Konzert und unterstützt diesen lokalen Veranstalter besonders. Die ganz Großen, die halten es schon noch eine Weile aus, aber vor allem so die lokalen, kleineren, unterstützt diese. Und das Zweite ist auch, achtet euch mal beim Ticketkauf darauf, was ihr da eigentlich genau für einen Deal eingeht mit der entsprechenden Plattform, die dahinter steckt. Weil wie gesagt, die hat das Exklusivrecht auf dieses Ticket. Und wenn euch das eigentlich nicht so gefällt, was die da machen, dann sagt das dem Veranstalter. Also die Veranstalter sind die, die auswählen, wo und wie ein Ticket verkauft wird. Und als Eventbesucher kann man da natürlich einen gewissen Einfluss nehmen mit dem Feedback, das man gibt.
Umso mehr Leute Feedback geben, ist ja immer gut, egal wo.
Genau.
Solange es konstruktiv ist und nicht irgendwelches, ja.
Richtig, genau.
Links zu deiner Plattform und deiner Person gibt es natürlich wie immer in den Shownotes mit drin, auf geektalk.ch. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder mal hören später.
Wenn wir uns wieder mal hören, also vielleicht endlich mal sehen, wer weiß.
Und uns endlich mal sehen, das wäre
endlich
auch.
Endlich mal sehen.
Definitiv, genau. Aber somit bedanke ich mich vielmals für deine Zeit und das Gespräch.
Da bedanke ich mich auch. Vielen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Mir auch. Und das ist auch wirklich ein Anliegen von meiner Seite. Unterstützt die regionalen, die lokalen Geschichten, die Kulturschaffenden, die da unterwegs sind und oder eben aktuell nicht so unterwegs sein können. Auch unterstützen könnt ihr dieses Podcast-Format, indem ihr bei iTunes, bei all den anderen Plattformen, wo das möglich ist, eine Sternenbewertung, Daumen hoch und was es alles so gibt, hinterlasst und auch einen Kommentar vielleicht da lasst. Und generell Rückmeldungen, Feedback gibt. Wenn ihr Fragen zu der aktuellen Episode zu Ticketpark oder den Möglichkeiten, die sie anbieten, habt, schreibt es unten in die Kommentare, schreibt es uns über Social Media, über E-Mail. Ihr kennt ja die ganzen Wege. Und somit würde ich sagen, je nachdem, wenn ihr zuhört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss!
Hört mehr Geek Talk!